weil sie denken, hey, das muss ich alleine für mich schaffen. Ich kann da niemanden fragen. Und ich muss dir sagen, du liegst falsch. Du bist hier, weil du was glaubst. Und Gott sagt dir, komm zu mir. Ja, Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Tut das. Er wird euch die Kraft geben, die richtigen Schritte zu gehen oder euch die Menschen zeigen, die euch helfen können. Lasst euch da nicht von unterkriegen. Lasst euch nicht eurer Lebensfreude berauben, sondern wendet euch ganz hin auf den Herrn und lasst euch zeigen, hey, dieses Leben, es ist wert zu leben und ich habe Freude an meinem Leben.
Amen. Ich würde erst Brigitte bitten.
Ja, ich hatte ein Bild vor Augen. Da war ein Flur, der hatte lauter verschlossene Türen und wie die sich öffneten, war das stockdunkel da drinnen. Und davor standen viele Menschen. Und die fragten sich, was sollen wir tun? Wir haben doch kein Licht. Wie sollen wir da was sehen, wenn wir da reingehen? Und dann hörte ich nur, fürchtet euch nicht. Ihr tragt das Licht in euch, das ihr in die Dunkelheit tragen wird. Und euer Licht, das in euch strahlt, wird die Dunkelheit vertreiben.
Amen. Dankeschön.
Ja, wir haben gesungen, Jesus, du bist genug für mich. Und das passt zu dem, ich bin heute Morgen aufgestanden und hatte eigentlich ein furchtbares Bild vor Augen. Ich sah Jesus, den Gekreuzigten, und Ströme von Blut flossen ihm. Und das verfolgte mich bis hier in den Gottesdienst. Und ich sah ihn hängen und das Blut von ihm fließen. Und wir wissen, im alten Bund wurden unsere Sünden durch das Blut nur bedeckt. Aber es ist, als würde Jesus euch sagen wollen, ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe alles für dich getragen. Mein Blut ist geflossen, weil deine Sünde damit getilgt ist, und zwar vollständig. Du bist rein.
Amen. Dieses Bild möchte ich noch zum Anlass nehmen. Einfach Leute, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, die diese Vergebung der Sünden noch nicht in Anspruch genommen haben, zu bitten, nach dem Gottesdienst zum Gebet zu kommen. Wir stehen gerne zur Verfügung, weil das ist ja so aussagekräftig. Jesus ist gestorben wirklich für die Sünden der ganzen Welt. Und jeder, der das annehmen möchte, der bekommt diese Vergebung der Sünden und der hat ewiges Leben und der ist dann rein und gerecht gesprochen. Also nehmt es gerne in Anspruch, diejenigen, die eventuell noch nicht diesen Schritt getan haben. Und jetzt bitte ich Michael nach vorn und der gibt uns weiter, was für heute auf dem Herzen Gottes ist.
Dankeschön. Gerne. Guten Morgen. Bevor ich auf das Thema, das steht da schon an der Wand, eingehe, zwei Termine. Am 28.08. findet um 18 Uhr hier der Taufunterricht statt, für alle die sich taufen lassen möchten, aber auch für alle, die sich einfach interessieren, die einfach mal wissen, wie macht man es, was sagt die Bibel. Seid herzlich eingeladen, 28.08. 18 Uhr. Und am 6.09. um 10.30 Uhr findet unsere Taufe statt am bzw. im Einfelder See. Da gehen wir dann rein, egal ob warm oder nicht so warm. Wird auf jeden Fall getauft bei Wind und Wetter. Und mit anschließendem Gemeindefest, wir wollen grillen, jeder bringe etwas mit von dem Fleisch, was wir dann gemeinsam auf den Grill packen. Und dann werden wir eine schöne Zeit haben. Zu einer gesunden Gemeinde heranwachsen. Ihr seht ja da dieses Diagramm. Ich glaube, das ist der Herzschlag. Den kann man ja messen. Wenn unser Herz gesund ist, dann ist halt schon viel. Wenn unser Herz krank ist, dann sind wir halt krank. Zu einer gesunden Gemeinde heranwachsen. Seid ihr eine gesunde Gemeinde? Das fragte mich einmal vor längerer Zeit jemand. Seid ihr eine gesunde Gemeinde? Das ist die Frage. Sind wir eine gesunde Gemeinde? Eine gesunde Gemeinde bedeutet ja, dass die Menschen, die in die Gemeinde gehen, gesund sind, weil die Gemeinde besteht ja aus Menschen. Ich rede jetzt nicht von körperlicher Gesundheit unbedingt, gehört auch dazu. Eine gesunde Gemeinde erkennt man daran, dass viele kaputte Typen zu ihr gehören. Ja, Das sagte uns auf dem theologischen Seminar, wo ich war, ich weiß nicht, Werner, ob Sie dir das auch erzählt haben, unser Dozent in dem Kurs Ekklesiologie, also Lehre über Gemeinde: Eine gesunde Gemeinde erkennt man daran, dass viele kaputte Typen zu ihr gehören. Eine gesunde Gemeinde erkennt man an ihrem Wachstum. Alles, was gesund ist, wächst. Stimmt's? Was krank ist, wächst nicht. Wenn ein Baby nicht mehr wachsen will, plötzlich, dann sollten die Alarmglocken klingeln. Da stimmt irgendetwas nicht. Muss nicht unbedingt ausschließlich zahlenmäßiges Wachstum sein, aber gehört auch dazu. Alles, was gesund ist, wächst. Und um gesund zu werden, um gesund heranzuwachsen, brauchen wir gesunde Nahrung. Stimmt's? Man kann auch falsche Dinge zu sich nehmen. Man kann das mal machen, ist nicht so schlimm. Aber wenn man es permanent macht, immer das Falsche isst, kann man krank werden, um mich ganz vorsichtig auszudrücken. Also durch gesunde Nahrung wachsen wir und entwickeln wir uns. Amen. Und darum geht's heute. Deshalb heißt das Unterthema, die gesunde Nahrung für die Gemeinde, das Wort Gottes. Es geht ja nicht um unser körperliches Wachstum. Die meisten von uns, oder wahrscheinlich von uns, die wir hier sitzen, alle, wir sind schon ausgewachsen. Ich sehe da jemand sitzen, der noch nicht so ganz, der wird noch ein bisschen größer werden, vielleicht ein, zwei andere auch noch. Aber die meisten sind schon ausgewachsen. Es geht mir um die geistliche Nahrung heute, die zum Wachstum führt. Die gesunde Nahrung, die gesunde Lehre. Darum geht es mir heute. Und da möchte ich nächste Woche weitermachen, sage ich gleich. Und worüber ich dann nächste Woche spreche, sage ich euch am Ende. Aber machen wir erstmal eine Einleitung in das, wie gesagt, es geht um geistliche Dinge. Und das Natürliche, was ich jetzt so euch zeige, das ist nur ein Symbol, das ist ein geistliches Bild für eine Wirklichkeit, die Gott uns heute klar machen will. Und Punkt Nummer 1 heißt, begierig nach der Milch. Ihr seht da schöne, leckere Milch. Ich weiß nicht, ob ihr Milchtrinker seid. Ich eigentlich nicht so. Selten eher. Aber ist egal. Es geht um geistliche Dinge heute. Und da heißt es in 1. Petrus 2, Vers 2, so wie ein Säugling nach Milch schreit, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Amen. Elberfelder, Schlachterbibel, Lutherbibel, die übersetzen sogar, seid begierig nach der reinen Milch des Wortes Gottes. Begierig. Begehrst du das Wort Gottes? Begehrst du diese Milch? Und das Wort Gottes, das steht ja hier, bewirkt, dass wir im Glauben wachsen. Es gibt kein geistliches Wachstum, gibt es nicht, außer durch Gottes Wort. Du kannst nicht sagen, okay, ich will geistlich wachsen, ich mache dies und das, irgendwelche geistlichen Übungen, Lobpreis, alles super. Das sind ja auch Worte Gottes, die wir singen. Deswegen führt das natürlich auch zum Wachstum, weil wir singen ja, wir proklamieren ja Gottes Wort, aber es sind alles Worte Gottes, es sind geistliche Wahrheiten, die wir singen. Du kannst sagen, ich tue gute Werke, die Gott mir gezeigt hat, super. Tu sie, aber sie alleine werden es nicht bringen. Habt ihr schon einmal erlebt, bestimmt habt ihr es erlebt, wie ein Säugling nach Milch schreit? Kennt ihr, ne? Manchmal nervt das. Ich habe 5 Kinder, die sind jetzt alle groß, ein paar Enkelkinder, die sind noch klein. Und wenn die dann schreien und dann kriegen sie die Flasche oder Brust, je nachdem, dann stöhnen sie noch ein paar Mal und nuckeln und dann beruhigen sie sich langsam. Sie haben die Milch bekommen, die reine Milch des Wortes Gottes, um jetzt in dem geistlichen Terminus zu sprechen. Begierig nach dem Wort Gottes, begierig nach der Milch. Und für ein Baby ist Milch überlebensnotwendig, muss es haben, sonst stirbt es. Ohne Milch kann ein Baby nicht überleben. Und das ist ja dieser Vergleich, den der Apostel Petrus uns heute vor Augen malt und den ich euch auch weitergeben möchte. Für uns ist, was unser geistliches Leben betrifft, und ich spreche heute über geistliche Dinge, mache ich eigentlich immer, aber ich möchte das besonders betonen heute, was unser geistliches Leben betrifft, ist das Wort Gottes überlebensnotwendig. Es geht anders nicht. Da kommst du nicht dran vorbei. Und wenn wir ein tiefes Verlangen spüren, uns an dem lebendigen Wort Gottes zu laben, ich sage es jetzt ganz bewusst einmal so, seht euch diese leckere Milch an, dann ist das ein Zeichen dafür, wenn wir dieses Verlangen haben, ist dieses Verlangen ein Zeichen dafür, dass wir geistlich gesund sind. Das ist das Zeichen. Daran kannst du sehen, ich bin gesund oder nicht. Denkt an ein Baby, das nicht trinken will. Das ist nicht gesund. Wenn euer Baby gut einmal nicht trinkt, okay, hat vielleicht jetzt gerade mal keinen Appetit, kann mal vorkommen, aber beim nächsten Mal wieder und dann wieder und dann wieder, dann sollte bei allen Eltern die allergrößten Alarmglocken klingeln. Dann musst du was unternehmen. Es ist Lebensgefahr. Du musst einen Arzt aufsuchen. Da muss etwas gemacht werden. Das Kind ist nicht gesund. Daran erkennt man, dass es nicht gesund ist, wenn es denn so ist, was hoffentlich nicht der Fall ist. Deshalb sollten wir wachsam sein. Wir sollten auf uns selbst achten. Der Apostel Paulus, der schreibt einmal an seinen Diener Timotheus, hab Acht auf dich selbst. Du bist ein Leiter, sagte er. Und bevor du jetzt auf die Gemeinde achtest, sagt er auch, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Aber bevor du das tust, hab Acht auf dich selbst. Schau dich selber an. Hab Acht auf dich selbst. Und das müssen wir auch. Wir sollten wachsam sein, dass unser Hunger und unser Durst nach dem Wort Gottes nicht aufgrund einer falschen inneren Einstellung nachlässt. Dann stimmt irgendetwas nicht. Wir werden nur im Glauben heranwachsen. Ich sage es ganz bewusst noch einmal. Wir werden nur den geistlichen Kinderschuhen entwachsen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Frage an euch, die ihr Eltern seid. Ich habe es fast schon wieder so ein bisschen vergessen. Ich meine, ich weiß es noch. Wie oft bekommt ein Baby seine Milch? Alle 4 Stunden? Hat sich geändert? Okay, aber mehrere Mal am Tag, stimmt's? So doll hat sich's nicht geändert. Es ist immer noch mehrere Mal am Tag. Wie auch immer, ob alle 4 Stunden. Mehrere Mal am Tag. Das bedeutet, gut, ist ja ein Bild und man kann jetzt nicht, wenn du den ganzen Tag arbeiten gehst, 12 Stunden, 10 Stunden, da geht das nicht immer. Da kannst du schlecht zu deinem Chef sagen, vielleicht hast du so einen Chef, der das honoriert, sagt, okay, ja, ich muss jetzt meine Bibel lesen, ich habe jetzt Bible Time, wie die Engländer Tea Time haben, hast du deine Bible Time, aber das hat die Gewerkschaft noch nicht durchgesetzt und ich wage auch zu bezweifeln, ob das in Deutschland zurzeit durchsetzbar ist. Aber immer wieder, einmal in der Woche, zum Gottesdienst, so gut wie die Predigt auch ist, ich hoffe, ich gebe mir Mühe und ich bete dafür, dass die Predigt Power hat und in euer Herz hineinfällt, aber es reicht nicht. Wenn ihr sagt, ich bekomme dann am Sonntag meine Nahrung und das muss für die Woche reichen, ich sage dir, das reicht nicht. Und wir sind ja hier in Deutschland in der guten Lage, wir haben alle eine Bibel zu Hause, stimmt's? Und die kann man für relativ wenig Geld besorgen. Und wenn du kein Geld hast für eine Bibel, darfst du dich gerne an mich wenden. Du bekommst ein altes und neues Testament. Aber nur, wenn du kein Geld hast. Sonst darfst du dir die selber kaufen. Das soll uns etwas kosten. Das ist wertvoll. Das soll uns ruhig etwas kosten. Aber wenn einer das wirklich nicht kann, der darf sich an mich wenden. Wir haben noch welche. Und die geben wir gerne ab. Die verschenken wir sehr gerne. Mehrere Male am Tag. Ich erinnere mich an ein Buch, welches ich mal gelesen habe von Derek Prince. Ich weiß das im Moment nicht genau, wie es heißt. Ich glaube, das war sein Buch über Glauben. Und er erzählt seine Lebensgeschichte und er erzählt, wie er krank war, körperlich krank. Er schreibt auch, was es war. Ich habe es wieder vergessen. Also er hatte, als er zum Glauben kam, eine schlimme körperliche Krankheit. Und er ging zum Arzt. Und der Arzt hat ihm irgendeine Medizin verschrieben. Und dann las er in der Bibel, er las in Gottes Wort, durch seine Wunden sind wir geheilt, Jesaja 53. Und er hat Jesaja 53 gelesen und Glaube kam in sein Herz. Er fing an zu glauben, er sagte, okay, schön und gut die Medizin, die mir der Arzt gegeben hat, Halleluja. Aber ich glaube, dass ich durch Gottes Wort, durch die Wunden Jesu geheilt bin. Das hat der Heilige Geist ihm ins Herz geschrieben. Und dann las er in seiner Medizin und er las 3-mal am Tag, morgens, mittags, abends, weiß nicht was das war, Tropfen, Tabletten, irgendwas soll er die einnehmen. hat er gesagt, wenn ich die Medizin dreimal am Tage nehme, dann nehme ich das einfach so, ich lasse die Medizin weg und ich nehme dreimal am Tag Gottes Wort. Amen. Das hat er so gemacht. Und dreimal am Tag, gut, ob man das nun genauso machen muss, aber für ihn war es okay, denn Gott hat ihm das wirklich so gezeigt und er hatte den entsprechenden Glauben. Dreimal am Tag nahm er die Bibel und las Worte über Heilung, die in Gottes Wort stehen. Er hat dann geforscht, da steht etwas. Und er proklamierte das und er sprach es aus und er sprach es in sein eigenes Leben hinein. Und es hat einige Zeit gedauert. Es war eine schlimme Krankheit. Also war keine Kleinigkeit, nicht so eine kleine Erkältung oder etwas. War wirklich eine bedrohliche Krankheit. Und Gott hat ihn geheilt durch Gottes Wort. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Das nimmt uns keiner ab, auch nicht der Heilige Geist. Er hilft uns dabei. Er kommt und inspiriert dich und er öffnet dir das Wort. Er ist der Autor des Wortes und er wird dich inspirieren. Aber er nimmt es dir nicht ab und es wird nicht so geschehen, dass durch irgendein Download, ohne dass du es merkst, auf einmal die Bibel in dein Herz hineingekommen ist. Du musst das Wort lesen. Du musst dich damit beschäftigen. Du musst danach verlangen, wie es da steht. Begierig nach dem Wort Gottes sein. Das musst du machen. Und der Herr wird dir Freude daran geben. Also wir müssen uns mit dem Wort, wir müssen das Wort kennen, wir müssen uns damit beschäftigen, denn sonst lernen wir es nicht kennen und wir müssen es auch tun. Stimmt's? Wenn Derek Prince es nicht getan hätte, jetzt im Glauben genommen hätte, es proklamiert hätte und entsprechend zum Herrn gekommen wäre, dann wäre er nicht gesund geworden. Du kannst 10-mal lesen, durch seine Wunden bin ich geheilt, aber du musst es auch tun. Halleluja. Und das ist sehr wichtig und das ist gut. Wir müssen es in unserem Leben anwenden, sonst geschieht kein Wachstum. Dann werden wir nicht geistlich gesund. Das Wort Gottes ist die Quelle unseres Lebens, sagt Gottes Wort selber. Ich lese euch mal ein Wort vor, ich habe jetzt nicht alles, was ich lese, auf der PowerPoint. Da steht in Sprüche 4, da ab Vers 20, da heißt es, mein Sohn und ich, ich erweitere es auch auf die Töchter und ich sage auch meine Tochter. Und hier können wir es so sehen, Gott selber spricht zu dir. Gott selber spricht zu dir, das ist prophetisch. Und er sagt, achte auf meine Worte, achte drauf. Um darauf zu achten, müssen wir sie erstmal hören und kennen und lesen. Achte drauf, neige dein Ohr zu meinen Reden, neige dein Ohr, neige es. Das heißt, schau mal weg von den anderen vielen Stimmen und Gedanken und Worten und Büchern, was es alles so auf der Welt gibt, die auch gut sind zum Teil. Aber höre auf Gottes Wort, neige dein Ohr, nimm dir auch die entsprechende Zeit dafür. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib, ihrem Körper. Das heißt, das Wort Gottes ist geistliche Speise, es tut aber auch unserem Körper gut, es tut unserer Seele gut, es macht uns umfassend gesund. Stimmt's? Habt ihr das schon erlebt? Dann werden wir gesund. Zu einer gesunden Gemeinde heranwachsen bedeutet, uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Punkt Nummer 2. Heißt Lust am Wort Gottes. Schaut euch mal den jungen Mann hier an. Hier kann man ihn nicht ganz so gut erkennen, da hinten ein bisschen besser, aber ist egal. Der junge Mann, der ist irgendwo draußen. Er kniet, das sieht man hier schlecht, aber er kniet. Könnt ihr mir glauben? Er hat auf seinem Schoß eine Bibel, eine aufgeschlagene Bibel. Ich weiß nicht, was er gerade liest. Und er kommt zum Herrn. Er hat Lust am Wort Gottes, er hat einfach Freude daran. Er liest die Bibel und er kommt zum Herrn. Er spricht damit, darüber zu seinem Herrn. Er bewegt das Wort Gottes. Und mir fiel ein wunderbarer Psalm ein, Psalm 1. Den muss ich mal eben lesen. Den kennt ihr auch wahrscheinlich, hoffe ich. Müsst ihr kennen. Gleich kommt er. Da heißt es wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, will ich jetzt nicht drüber sprechen, was es bedeutet, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und jetzt kommt es, sondern, dieses Sondern ist ganz wichtig, sondern, das ist die Alternative, seine Lust hat an der Weisung des Herrn. Da steht im Hebräischen das Wort Torah. Torah ist das, was Gott gesprochen hat. Das, was Gott gesagt hat, das ist Gottes Wort. Das ist mehr als das Gesetz. Es wird oft übersetzt mit dem Wort Gesetz, aber das Gesetz, das Tora, ist alles, was Gott gesagt hat. Stimmt's, Thorsten? So, das war die Bestätigung. Ich sah dich schon nicken und ich denke, das brauche ich manchmal. Okay. Er hat seine Lust. Dürfen wir Lust haben? Lust ist nichts Böses. Es gibt gute Lust, notwendige Lust, von Gott gewollte Lust. Und es gibt böse Lust, die sollen wir nicht haben. Aber hier steht ja, welche Lust wir haben sollen. Lust an der Tora, an der Weisung des Herrn. Und sinnt, nachsinnt, meditiert. Das hebräische Wort heißt so viel wie vor sich hin murmeln. Über seine Weisung, Tag und Nacht. Der, also der oder die, das tut, ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl oder gelingt ihm. Alles, was er tut. Ich finde das unwahrscheinlich stark. Als ich jetzt in Urlaub war, ich war ja auf Rügen 10 Tage, es war wunderschön. Ich habe dann meistens fast jeden Morgen, ich fahre ja gerne Fahrrad, meine Frau nicht so gerne, die bleibt dann zu Hause, sie lässt mich aber gerne ziehen. Vielleicht ist sie froh, wenn ich mal 2 Stunden weg bin. Und ich nehme meinen Rucksack mit und ich habe mir was zu trinken eingepackt, eine Flasche Wasser und meine Bibel in meinen Rucksack. Und dann bin ich losgefahren durch Rügen. Rügen ist eine wunderschöne Insel, am Wasser vorbei. Und wenn ich dann mal eine einsame Bank gesehen habe, habe ich mich da hingesetzt und Gottes Wort gelesen. Das war herrlich. Ich habe darüber nachgedacht. Es war schön. Ich hatte Lust am Wort Gottes in Verbindung mit Fahrradfahren und mit der schönen Insel und dem guten Wetter. Was doppelt schön. Aber solche besonderen Zeiten schenkt Gott uns dann auch. Du musst dem Wort Gottes Gelegenheit geben, dein Herz zu durchdringen. Das ist wirklich wichtig. Und die Wasserbäche, der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Und diese Wasserbäche sind auch wiederum ein Bild für das Wort Gottes. Begierig nach der Milch des Wortes. Lust haben an der Weisung des Herrn. Das bringt Gesundheit. Das bewirkt Wachstum. Das bewirkt, ja, dass uns alles gelingt. Und wer möchte nicht ein Mensch sein, dem alles gelingt? Ich möchte ein Typ sein, dem alles gelingt. Möchte ich sein. Die Bibel zeigt mir den Weg dahin. Nicht viel Anstrengung, sondern Lust am Wort Gottes haben. Das Wort Gottes durchdringt mein Herz und es bewirkt das. Und hier in diesem Psalm, da wird uns gesagt, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, anders lesen müssen, als wenn wir irgendein Buch lesen. Ich habe das schon mal erzählt, als ich zum Glauben kam. Ich war 18 Jahre alt. Um diese Zeit herum, ich habe immer viel gelesen, aber einmal hatte ich eine Zeit in meinem Leben, ich habe viel Kriminalromane gelesen. Von Agatha Christie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sehr interessant, ist nicht unbedingt eine geistliche Frau, man merkt, dass sie ihre Inspiration aus anderen Quellen bezieht, aber das habe ich damals nicht gemerkt. Und wenn man dann die Bücher gelesen hat und in dem Augenblick, wenn du weißt, wer der Mörder ist, ist die Sache gelaufen, dann magst du es nicht nochmal lesen. Davon lebt das Buch, das muss identifiziert werden, wer denn derjenige welcher war. Gut, das ist bei einem Krimi halt so. Aber eine Bibel ist anders. Ein Buch lese ich ein oder mehrere Male und dann verliert es seine Ausstrahlung. Auch ein christliches Buch. Es gibt gute christliche Bücher, wunderbar. Ein Buch besteht aus menschlichen Worten und die sind begrenzt. Und die menschlichen Worte haben das göttliche Leben nicht in sich. Aber mit dem Wort Gottes ist es ganz anders. Gottes Wort ist ein lebendiges, heiliges, schöpferisches Wort. Gott schuf Himmel und Erde durch sein Wort. Petrus schreibt das auch in 2. Petrus 3, Vers 5 bis 7. Er sagt, dreimal ist etwas durch Gottes Wort entstanden, beziehungsweise durch Gottes Wort beendet worden. Er sagt, der erste Himmel und die erste Erde sind entstanden durch Gottes Wort. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Aber sie wurden auch beendet durch Gottes Wort. Er sagt, nach demselben Wort sind sie auch im Wasser untergegangen, nach Gottes Wort, weil Gott es gesprochen hat. Und er sagt, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde, die werden aufbewahrt für das Feuer durch Gottes Wort. Ich weiß nicht, wann das ist, ich möchte auch keine Spekulationen anstellen, aber Gott wird durch sein Wort alles erneuern. Und Gottes Wort erneuert dich in deinem Herzen schon heute. Und dieses Wort, Gottes Wort, ist personifiziert in Jesus. Dieses Wort ist nicht nur etwas, sondern es ist jemand. Es ist lebendig. Und Jesus ist der Lebendige. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses Wort wurde Mensch. Und es lebte unter uns, sagt die Bibel. Johannes 1, Vers 1 und Johannes 1, Vers 14. Jesus ist das lebendige Wort. Und wer ihn anrührte, wurde geheilt. Und wo es sprach, musste Satan sein Opfer freigeben. Ich habe euch die Geschichte schon einmal erzählt, als mein Pastor damals, als ich 18, 19 Jahre alt war, mir sagte, als ich in schweren Anfechtungen war, die besonders in der Nacht kamen, und er sagt, wenn der Teufel dich angreift, dann sprich Gottes Wort, dann lese sein Wort und sag es ihm, denn du hast Autorität und diese Autorität liegt in dem Wort Gottes, welches in deinem Herzen ist. Es muss erst in unser Herz und dann können wir es aussprechen, im Glauben, mit Autorität. Wenn wir zur Bibel greifen, dann sollten wir uns nicht nur einen Überblick verschaffen wollen, indem wir es Kapitel für Kapitel lesen, kann man auch, man muss man auch manchmal wachen, sondern wir sollten Gottes Wort Wort für Wort lesen. Wir sollten Denkpausen einlegen. Wir sollen darüber nachdenken. Wir sollen es im Herzen bewegen. Das ist wie jemand, der etwas Brot isst. Meine Mutter hat früher immer gesagt, schluck's nicht so schnell runter. Also schling es nicht und schling nicht so. Wenn ich Mittag essen musste und ich wollte schnell wieder raus, weil meine Freunde draußen spielten, dann hat meine Mutter gesagt, langsam, kau es. Denn dann werden die entsprechenden Dinge freigesetzt, die du brauchst, um zu wachsen. Und so ist es auch bei dem Wort Gottes. Die nahrhaften Substanzen müssen dem Körper zugefügt werden. Gott möchte erreichen, dass sein Wort, seine schöpferischen und lebensspendenden Kräfte unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper völlig durchdringen. Erst dann beginnt es wie ein Samen in uns zu keimen. Es weckt Glauben, es weckt das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Es bewirkt, was es aussagt. Und noch etwas ganz Wichtiges. Solange wir uns mit Gottes Wort nur intellektuell befassen, wird es seine Kraft nicht offenbaren. Unser Intellekt, unser Verstand will beherrschen. Unser Verstand will analysieren. Unser Verstand will hinterfragen. Der natürliche Mensch möchte auch Herr über Gottes Wort sein. Das ist sehr wichtig. Er will es zerpflücken wie eine Blume, bis wenig davon überbleibt. Das sehen wir auch heute sogar auf theologischen Seminaren, wie das geschieht, wenn man nur rein verstandesmäßig sich mit Gottes Wort befasst und es rein verstandesmäßig lehrt. Wisst ihr, unser Intellekt, ich sage jetzt mal was, ganz wichtig, unser Intellekt kann nicht glauben. Er kann nicht glauben. Dafür fehlt ihm etwas. Es fehlt ihm die nötige Dimension. Und diese Dimension zu glauben, ich belege das auch gleich noch mit einigen Bibelworten, die hat allein unser Herz. Deshalb müssen wir Gottes Wort Zugang zu unserem Herzen geben und es dort bewegen, damit es uns beherrschen kann. Hier eine Bibelstelle, da heißt es, mit dem Herzen glaubt man. Womit glaubt man? Mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Paulus sagt nicht, Paulus war ein Mann mit großem Verstand. Der hatte studiert, der hatte Verstand. Also wir sollen auch nicht ohne Verstand sein. Verstand ist schon gut, aber ich sage immer, für die diesseitige Welt, für die jenseitige Welt brauchen wir mehr als den Verstand. Und da sagt Paulus, man glaubt mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Ich kann Gott mit meinem Verstand nicht verstehen und begreifen. Vielleicht zum ganz kleinen Teil. Deshalb versucht die Bibel, das ist ganz interessant, die Bibel versucht erst gar nicht, uns Gott verstandesgemäß zu erklären. Die Bibel fängt nicht an mit einem Versuch, die Existenz Gottes zu beweisen. Wie fängt die Bibel an? Genesis 1, Vers 1, was steht da? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Finde ich unheimlich stark. Der war einfach da. Da wird gar nicht drüber spekuliert, ob es Gott gibt oder nicht. Er wird bezeugt, er wird offenbart. Er muss in unser Herz hinein. Der Glaube fängt mit dem Herzen an. Der Verstand wird erstmal gar nicht angesprochen. Gott war da. Und das müssen wir mit dem Herzen begreifen. Im Anfang schuf Gott. Und erst wenn das Wort Gottes in unser Herz hineinkommt, bekommt der Heilige Geist die Möglichkeit, uns Gottes Wort in den Mund zu legen, damit wir im Glauben, wie Jesus es tat, zu sprechen vermögen. Hier noch eine wunderbare Bibelstelle. Jesus geht auch darauf ein. Und Jesus sagt etwas. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, Über diesen Vers muss man nachdenken. Wenn ihr in mir bleibt, das heißt einfach tiefe Gemeinschaft mit mir habt, wirklich an mich glaubt, wie Gottes Wort es sagt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, eins geht ohne das andere nicht, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Wie soll man das denn verstehen? Ich sage euch, wie man es verstehen kann. Genauso, wie es da geschrieben steht. Genauso. Ich habe keine andere Auslegung, als die wortwörtlich zu nehmen. Es wird euch widerfahren, was ihr wollt. Wenn Gottes Wort in uns ist, dann wollen wir das, was Gott will. Amen. Diese Person, die das tut, die erlebt, wie sich Gottes Pläne für ihr Leben bewahrheiten. Und jetzt habe ich noch einen Punkt, das ist dann der letzte. Und dieser Punkt heißt, die feste Nahrung des Wortes. Die feste Nahrung. Wir haben von der Milch gehört. Wir haben von der Lust am Wort Gottes gehört. Und jetzt noch einige Gedanken zur festen Nahrung. Da heißt es, Hebräer 5, 12 bis 14, da schreibt der Hebräer, ihr seid, der Schreiber, der den Hebräerbrief geschrieben hat, er schreibt, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Da möchte ich mal bei verweilen. Ihr seid schon so lange Christen, sagt er, ihr solltet eigentlich andere lehren. Ich weiß nicht, wie lange die Christen waren. Keine Ahnung. Ich sage einfach mal, so nach meiner Erfahrung, nach meiner Sichtweise, wenn ein Christ 2 oder 3 Jahre gläubig ist, mag variieren, ob er jetzt ein älterer oder jüngerer Christ ist, sollte er andere lehren können. Amen. Er muss nicht auf der Kanzel stehen. Das nicht, er muss das nicht theologisch ausbreiten können unbedingt, aber er sollte Antwort geben können. Es kam eine Frau auf mich zu, ich sage das einfach mal so, ist nichts Schlimmes jetzt, deswegen kann ich das sagen. Und fragte mich und sagte mir, können Sie mir, also hier in der Gemeinde, können Sie mir Antwort geben? Ich habe die und die Frage, war eine rein theologisch lehrmäßige Frage. Können Sie mir das, haben wir einen Termin gemacht, dann habe ich ihr das erklärt, also in der Woche. Wunderbar, fand ich auch gut, war nett von ihr, war auch eine schöne Zeit, wo ich ihr das erklären durfte. Und ich habe so gedacht, als die mich fragte, ich sage es jetzt einfach mal so, eigentlich müsste die zu irgendjemand von euch, der mindestens 2 bis 3 Jahre gläubig ist, nicht einer, der sich gestern bekehrt hat, der muss das nicht wissen, hingehen und fragen und ihr müsst ihm Antwort geben können. Das muss so sein. Jeder muss nicht das Amt des Lehrers haben. Ich sage das jetzt nicht vorwurfsvoll, ich sage es einfach, weil Gottes Wort das auch hat. Geht zurück. Also ihr seid schon nun so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen, schreibt er hier, braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, der ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten. Und er versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Soweit Hebräer 5, Verse 12 bis 14. Milch ist wichtig für neugeborene Kinder. Erwachsene brauchen mehr, stimmt's? Erwachsene brauchen mehr. Sie brauchen hin und wieder auch mal feste Nahrung. Ich sage einfach mal Schwarzbrot. Sonst verkümmern sie. Das ist auch nicht gesund, wenn man nur Milch trinkt. Also brauchen wir in der Gemeinde Milch, aber wir brauchen auch feste Speise. Das ist wichtig. Wenn ein Erwachsener, ich sage es nochmal, nur Milch trinkt, ist das für ihn ungesund. Für ein Baby ist das in Ordnung. Das Baby darf noch nicht mal was anderes kriegen. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, Karin lacht, schon sehr, sehr lange her, vielleicht 30 Jahre, da sollte ich mal auf ein Baby hatten. Ich hatte selber schon 2 Kinder, glaube ich, und eine Schwester, die hatte gerade ein Baby bekommen, die hatte, glaube ich, keinen Mann damals. Und dann wollten die ins Kino irgendwo und dann habe ich gesagt, okay, dann bring das doch hier hin und ich passe auf das Kind auf. Gut, dann wurde das bei mir zu Hause, also bei uns zu Hause hingelegt und ich wusste nicht, wie alt das Kind ist. Und aber irgendwann fing das an zu schreien. Und ich denke, was machst du jetzt? Habe ich einen Keks genommen, habe dem das in die Hand gegeben und irgendwie hat das den Keks dann gegessen und war ruhig, hat dann wieder weitergeschlafen. Und hinterher kam die nach Hause, ja, war alles klar mit dem Baby. Ja, ich dachte, hat nochmal kurz geweint, dann habe ich ihm den Keks gegeben und dann war alles wunderbar. Und die Mutter, die war entsetzt, das darfst du noch keinen Keks essen. Aber es hat in dem Fall hingehauen. Hat auch keinen bleibenden Schaden davon. Aber in der Regel hätte ich ihm Milch, ihm, das war ein Junge, Milch machen müssen. Also manchmal gibt Gott auch Gnade. Auch im Geistlichen. Aber zurück zu Gottes Wort. Um zu wachsen, brauchen wir das Wort Gottes, die Milch, aber auch Wort Gottes, feste Nahrung. Beides brauchen wir. Beides muss in der Gemeinde vorhanden sein und ist es auch. Beides ist da. Bist du begierig danach? Und der Schreiber des Hebräerbriefs ermahnt die Leser, diese feste Nahrung zu sich zu nehmen. Hin und wieder ein wenig Milch ist auch für Erwachsene okay. Natürlich darf man auch Milch trinken, aber nicht ausschließlich. Das ist nicht gut. Dann können wir nicht wachsen. Man lebt nicht vom Brot allein, genau. Dann können wir nicht wachsen, dann entwickeln wir uns wieder zurück. Dann fehlt es uns, hier heißt es, an geistlicher Sensibilität und an Urteilsvermögen über das, was gut oder böse ist, über das, was Gott ehrt oder was ihm Unehre bereitet. Dann können wir Irrlehre nicht von gesunder Lehre unterscheiden. Und es gibt genug Irrlehre, auch in unseren Kreisen. Immer wieder und immer wieder werden Leute auch aus unseren Kreisen, ich hoffe nicht aus unserer Gemeinde, dahin gezogen und denken, das ist es. Und hinterher merken sie, nein, es war es doch nicht. Gut, Gott gibt Gnade, Gott sei Dank, aber Gott will uns die Fähigkeit geben, zu unterscheiden, was richtig und gut ist. Und das geht nur durch Gottes Wort. Ein reifer, gesunder Christ entwickelt diese Fähigkeit, indem er beim Lesen der Bibel und im Gebet seine Zeit mit dem Herrn verbringt und seine Gedanken und Gottes Pläne kennenlernt und in seinem Leben umsetzt. Und das bewirkt Gesundheit und Kraft. Jesus baut heute noch seine Gemeinde durch sein schöpferisches Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Da steht nicht, er machte sie gesund. Er sandte sein Wort und er machte sie gesund. Jeder Einzelne, du wirst gesund durch Gottes Wort. Wir als Gemeinde werden gesund durch Gottes Wort. Amen. Glauben wir das? Merken wir, wie wichtig das ist? Du und ich. Und wir als gesamte Gemeinde, wir werden gesund durch Gottes Wort. Das war der Grund, weshalb Paulus an Timotheus schrieb, predige das Wort. Und wenn wir den ganzen Kontext lesen, 2. Timotheusbrief ist im Gefängnis geschrieben worden, und zwar in der 2. Gefangenschaft des Paulus, wo er dann nicht mehr rauskam. Philipperbrief, Epheserbrief, Kolosserbrief, die sind in der 1. Gefangenschaft geschrieben. Da kam er dann nochmal raus und reiste dann nach Rom und reiste dann nach Spanien und wieder nach Rom zurück. Von der 2. Gefangenschaft kam er nicht mehr raus. Und er schreibt in diesem Brief an Timotheus und gibt ihm wirklich die letzten Instruktionen wegen der Zeit, die vor ihm steht. Und er sagt, es wird eine Zeit sein, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Sie werden sich selbst Lehrer suchen, wie es ihnen nach den Ohren kitzelt. Und dann schreibt er an Timotheus, du aber predige das Wort, steh dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen, ist völlig egal, das passt immer. Amen. Passt immer. Das ist so wichtig. Das Wort Gottes ist Fleisch geworden in Jesus Christus. Und das Wort Gottes will und muss immer wieder neu Fleisch werden in unserer Mitte. Ich lese etwas, was vor einigen Wochen hier schon mal gelesen wurde, als Dave gepredigt hat. Aber ich finde das so gut, ich möchte es nochmal lesen. Da schreibt der Apostel Johannes, der ja auch geschrieben hat im Johannesevangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dann in Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Er schreibt in seinem Brief, im 1. Johannesbrief, etwas Ähnliches. Und er schreibt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das Wort des Lebens, wir haben es angeschaut. Das Wort muss immer wieder neu Fleisch werden. Und im Kolosser 3, Vers 16, da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch oder in euch wohnen. Wollen wir das? Dafür hat jeder von uns für sich selber die Verantwortung. Ich habe auch eine Verantwortung. Wir als Leiter, wir als Hirten haben auch eine Verantwortung. Da lese ich nächste Woche drüber. Jesus sagt zu Petrus im Johannes 21, als er ihn fragt, Petrus, liebst du mich? Ich habe darüber mal gepredigt, über die zwei verschiedenen Worte für Liebe, die er da benutzt, aber das ist jetzt nicht in diesem Zusammenhang nicht so wichtig. Und jedes Mal sagt er zu ihm, beim ersten Mal sagt er, weide meine Lämmer. Weide, im englischen Übersetzung, der King James, da heißt es feed my sheep. Reimt sich sogar. Füttere meine Schafe. Dies Weiden ist ja nicht nur da, dass sie auf der Wiese sind und da relaxen können und sich schön hinlegen können, ist mal nett, sondern was machen Schafe auf einer Wiese? Essen, fressen. Feed my sheep. Das heißt, der Hirte ist verpflichtet, die Schafe auf die Weide zu bringen, zu füttern. Füttere meine Schafe, so heißt es nämlich. Auch vom Grundtext her, füttere sie. Dafür ist bei den Schafen eine Weide notwendig, also weide sie. Und beim zweiten Mal sagt er, hüte meine Schafe. Hüte, da ist das gemeint, dieser Hirte, der hat einen Stab und der muss die Raubtiere fernhalten. Er muss die Schafe beschützen. Und beim dritten Mal sagt er wieder, weide meine Schafe. Zweimal weide, also weiden. Ich habe ein Buch gelesen von einem Pastor einer großen Gemeinde in Texas, ich glaube 40.000 Mitglieder ungefähr, kommt ja dann bei der Menge auf 1.000 nicht drauf an. Und der sagte, als Pastor musst du zweierlei tun, zweierlei Aufgaben. Du musst leiten und füttern. Und heute weiß ich, sagt dieser Pastor, ist noch nicht so alt, ich schätze mal vom Bild her so in den 40ern, Anfang 40, heute weiß ich, dass das Füttern die wichtigere Aufgabe ist, wichtiger als zu leiten. Das gehört auch dazu, Willi. Okay, ich komme zum Ende. Warum habe ich da jetzt CCN Neumünster hingeschrieben? Weil wir hier sind, genau. Weil es ist für uns, für mich, das hat Gott mir aufs Herz gelegt, für unsere Gemeinde sehr wichtig ist. Und ich rufe alle Leiter in unserer Gemeinde, ich rufe alle Hausgruppenleiter, auch anderen Leiter, die Autorität haben, in ganz besonderer Weise dazu auf, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Es ist eure Aufgabe, es ist meine Aufgabe, es ist meine unbedingte Aufgabe. Deswegen heißt es ja auch in Apostelgeschichte 6, die Apostel sollten sich nicht um organisatorische Dinge in erster Linie kümmern, natürlich muss man es auch manchmal, sondern sie sollten im Wort und im Gebet verharren. Im Dienst des Wortes, das ist ihre Aufgabe. Nur dann wird die Gemeinde gesund, sonst wird die nicht gesund. Du kannst sie kaputt organisieren, bis zum Höchsten organisieren. Wenn das Wort nicht da ist, wird es nichts. Und es ist unsere Aufgabe und wir bieten an, ab Januar, das möchte ich in dem Zusammenhang erwähnen, die ISDD-Bibelschule. Es ist auch unsere Aufgabe, hinzugehen und zu sagen, okay, ich will mich damit beschäftigen. Hinten liegen Flyer aus. Und einige haben mich gefragt, sollten wir das machen? Und ich habe gesagt, es ist sogar notwendig. Es ist nicht eine Sache von wollte, es ist von muss. Und ich finde, Gott möchte das. Da werden wir in fünf Semester, kann jeder teilnehmen, Semester, ein halbes Jahr, also 2,5 Jahre, aber man kann sich Semester nach Semestern anmelden, man kann schauen. Ganz wichtige biblische Wahrheiten werden da gelehrt. Ab, ich glaube, 16. Januar bei uns und wir sind jetzt dabei, in den nächsten 1-2 Wochen, nächste oder übernächste Woche, werden dann alle Termine noch drin stehen. Jetzt ist nur allgemein, die Termine stehen noch nicht drin, die könnt ihr dann aber lesen. Und ich möchte euch das ganz, ganz, ganz stark aufs Herz legen, einfach Zeit zu nehmen, zu sagen, ja, es ist ein zusätzlicher Termin, aber Zeit mit dem Wort Gottes, Zeit sich mit Gottes Wort intensiv zu beschäftigen. Einmal in der Woche für 2 Stunden. Aber es ist nicht die einzige Zeit. Jeden Tag. Ich bin ein Anhänger der sogenannten stillen Zeit. Die kann auch mal laut sein, wenn du Lobpreis dazu hörst. Oder kann laute, stille Zeit sein, kann stille Zeit sein. Das ist vollkommen egal. Auf jeden Fall Zeit mit dem Herrn ist so wichtig. Amen.